In der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung, der deutschen Linken, ist man ja per Du. Ich weiß, in Russland war das anders. Die haben sie alle gesiezt. Also ich bin Manuel, ich bin 1955 geboren. Und wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Aber vorher möchte ich mich erstmal für die Gelegenheit bedanken, mit euch heute hier darüber zu sprechen. Zu dem Thema bin ich so gekommen. Ich hatte vor, eine Magisterarbeit zu schreiben im Jahr 1980. Ich hatte Politik und Geschichte studiert in Aachen. Und mein Hochschullehrer, der Kurt Lenk, der hat mich gefragt, ja, was wollen Sie denn so schreiben? Ich habe gesagt, weil das gerade mich damals so fasziniert hatte, ich würde gerne über das Verhältnis von Marxismus und Psychoanalyse schreiben. Dann sagte er, Herr Kellner, wissen Sie, es geht hier nicht darum, Ihr Lebenswerk abzuliefern, sondern eine Magisterarbeit. Und deshalb schlage ich vor, das etwas bescheidener anzugehen. Und zwar schlage ich Ihnen vor, über Feuerbach zu schreiben. Feuerbach, ein deutscher Philosoph, der ziemlich vergessen worden ist und den man meistens nur indirekt gekannt hat. Man kannte ihn halt darüber, was Marx und Engels über ihn geschrieben hatten, aber man kannte ihn nicht im Original. Er sei aber sehr wichtig gewesen, auch für die Traditionslinien, die dann später bei Marx, Freud und anderen weitergeführt worden sind. Also habe ich gefühlte 5000 Seiten Feuerbach gelesen und dann kam der Startschuss mit den 4 Monaten und habe diese Magisterarbeit geschrieben über die Rolle der Projektion in Feuerbachs Religionskritik. Sehr viel später hat dann der Schmetterling Verlag mit seiner sehr verdienstvollen Reihe Theorie.org nicht angesprochen, über das Thema Religionskritik zu schreiben und nicht nur über Feuerbach. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist dieses Büchlein, 2 Exemplare hatte ich zu Hause noch gefunden. Kann man also auch käuflich erwerben. Meine Ausgangsfrage ist, woher eigentlich die Religiosität herkommt. Ob die Religiosität untrennbar sozusagen mit dem Menschsein verbunden ist, obwohl ja nicht alle Menschen religiös sind, oder ob sie an bestimmte Bedingungen geknüpft sind und wenn, dann an welche. Das Erste, was auffällt, ist der Anthropomorphismus der religiösen Vorstellungen. Das heißt, die Menschenähnlichkeit der Gestalten, die in den religiösen Inhalten vorkommen. Wie war denn die Lage vor der monolithischen Revolution? Man weiß es ja nicht so genau, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Man muss sich also vor Spekulationen hüten, aber ich glaube, einige Sachen kann man doch sagen. Vor der monolithischen Revolution, das heißt vor ungefähr 10.000, 12.000 Jahren, bevor es Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht gegeben hat. Ich glaube, man kann sagen, dass die Prekarität der Existenz, dieses Gefühl, den Naturgewalten ausgeliefert zu sein, vor allem der Angst vor dem Mangel an Lebensmitteln, Ursache für ein tiefes Abhängigkeitsgefühl gewesen sein muss. Wenn aber landwirtschaftlicher Anbau betrieben wird, hört das ja nicht auf. Die Angst bleibt. Die Menschen bleiben ja abhängig von Naturgeschehen, insbesondere davon, ob es regnet oder nicht. Auch der jüdisch-christliche Gott Yahweh soll ja ursprünglich nichts anderes gewesen sein als so ein Regengott. Nun haben Marx und Engels gesagt in MEW Band 3 in der deutschen Ideologie, man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Das Problem ist nun, dass das nicht immer in ausreichendem Maße gelingt. Ebenso wenig, wie es immer gelingt, tödlichen Gefahren durch entsprechende Maßnahmen zu entrinnen. In Anlehnung an dieses schöne Marx-Engels-Zitat habe ich daher geschrieben, dagegen, also gegen diese Angst, mobilisieren Menschen eine andere Produktivkraft als jene, die unmittelbar der Produktion von Lebensmitteln dient. Man kann sie Fantasie, Begeisterungsfähigkeit, Überschießen der Wünsche über die Wirklichkeit hinaus oder wie man sonst will nennen, landläufig wird sie Religiosität genannt. Mit entsprechenden Verhaltensweisen und Ritualen beseelen Menschen einander und in ihrer Fantasie auch ihre Umgebung und die Naturkräfte, um sie im Sinne der eigenen Bedürfnisse zu beeinflussen. Wir Menschen sind ja die einzigen Naturerscheinungen, die wir beeinflussen können, indem wir mit ihnen sprechen. Gut, bis zu einem gewissen Grad geht das vielleicht auch mit Hunden und Pferden, aber im Großen und Ganzen ist das die Besonderheit des Menschseins. Insofern ist ein wichtiger Vorgang, diese Naturerscheinungen, die ja nicht Bewusstsein haben, die nicht Subjektivität haben, sich vorzustellen als Subjekte, damit man sich an sie wenden kann und sie dazu bringen kann, sich entsprechend unseren Interessen zu verhalten. Und diese Art von Praktiken, religiösen Praktiken, werden dann selbst zum Bedürfnis, zu einem Bedürfnis, das nur in der Gemeinschaft befriedigt werden kann. Zeitgenössische religiöse Bekenntnisse deuten natürlich diese Frühformen der Religiosität oder alle Religionen, die es vorher gegeben hat, als Menschenwerk, als menschliche Selbsttäuschung. Und diese menschlichen Selbsttäuschungen werden dann bei der spezifisch eigenen Religion dann nicht mehr gesehen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass menschliche Wünsche und Bedürfnisse Pate bei den verschiedenen Religionen stehen. Das heißt, Religionen haben einen Sinn, einen menschlichen Sinn. Religiöse Handlungen und Frömmigkeit verweisen auch immer auf bestimmte Probleme der betreffenden menschlichen Gesellschaften. So zum Beispiel die Opfer an vermenschlichte oder vergöttlichte Naturkräfte, die verweisen auf Brüche mit der Natur, weshalb es so unsinnig ist, im Rückblick sozusagen von Naturvölkern zu sprechen. Wenn zum Beispiel der Raubbau an dem jagdbaren Wild, auf das diese menschliche Gemeinschaft angewiesen ist, so weit getrieben worden ist, dass Knappheit draufkommt, oder wenn sich Hilflosigkeit gegenüber Natur- und Klimakatastrophen zeigen, oder wenn sich der bebaubare Boden erschöpft. Aber auch gesellschaftliche Probleme führen zu solchen Reaktionen, zum Beispiel die rituelle Verschleuderung von materiellen Überschüssen einzelner Mitglieder der Gesellschaft verweisen auf das Problem entstehender gesellschaftlicher Ungleichheit und das Unbehagen, das in der Geschichte der Menschen immer wieder aufgekommen ist, wenn das eingetreten ist. Die nächste Reflexionsfrage sozusagen ist die Frage, ob die Menschen von den Göttern abhängig sind oder umgekehrt die Götter von den Menschen. Nehmen wir als Beispiel den griechischen oder den römischen Götterhimmel oder der entrückte Olymp. Diese Götter sind ja eindeutig anthropomorph, ja, Zeus, Hera und so weiter. Aber sie stehen doch weit über uns. Sie sind viel größer, stärker, schöner und weiser als wir. Im Vergleich mit ihnen sind wir außerordentlich klein, schwach, hässlich und dumm. Aber doch sind wir ihnen offenbar nicht gleichgültig. Warum greifen sie sonst in die menschlichen Schicksale ein? Der Kaiser Mark Antonin hat das wie folgt kommentiert. Er sagte, wenn die Götter sich um niemand kümmern, eigentlich sich beraten, Beschluss fassen, so wollen wir weder opfern, noch beten, noch schwören, noch sonst was tun, dass die Götter uns gegenwärtig sind und mit uns leben. Demnach sind also die Götter von uns abhängig, sind wir für sie bedeutend, von Belang, denn sonst wären sie nicht unsere Götter, sonst wären sie nicht anbetungswürdig. Die philosophische oder theologische Behauptung dagegen, es müsse doch höhere Wesen oder ein höchstes Wesen geben, das die Welt und uns geschaffen hat, ist ohne Belang. Gottheiten sind nur von Belang, wenn ich hohe Bedeutung für sie habe und sie daher zu meinen Gunsten oder zugunsten meiner Gemeinschaft beeinflussen kann. Das gilt aber auch noch für den jüdisch-christlichen Gott. Darum heißt es in Moses 28, Vers 20, wenn Elohim, das ist Gott, mit mir sein und mich behüten und bewahren wird auf dem Wege, den ich reise, und gibt mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen, und ich kehre zurück mit Frieden in das Vaterhaus, so ist Jehova mein Gott. Daraus folgt nur, wer Menschen beglücken kann und auch dazu bereit ist, ist ihr Gott. Auch ist der jüdisch-christliche Gott der Bibel alles andere als anthropomorphismenfrei. Und bei ihm findet sich, um mit Nietzsche zu sprechen, sehr viel Menschliches, allzu Menschliches. Zorn, Eifersucht, Prahlsucht. Man höre nur als Beispiel, wie er sich vor Hiob brüstet. Hiob 40, Vers 7 bis 14. Gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit, zieh Majestät und Herrlichkeit an. Strahl aus den Zorn deines Grimmes, schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden. Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene. So will ich auch dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann. Wie erklärt sich eigentlich die Entstehung des Monotheismus, also der Gott an den der Glaube an den einen und einzigen Gott? Hier gibt es zwei Erklärungsmuster. Das erste Erklärungsmuster ist sozusagen ein Bewusstseinsfortschritt. Solange wie in animistischen Religionsformen oder im Totemismus einzelne Naturerscheinungen angebetet werden oder ihnen geopfert wird oder sich Rituale auf sie beziehen, ist das Bewusstsein offensichtlich noch nicht da, dass diese Erscheinungen eben Erscheinungen einer einzigen Natur sind. Und deshalb können die einzelnen Naturgottheiten auch widerlegt werden, wie dieser berühmte Bischof, Namen habe ich leider vergessen, der die Iren bekehrt hat und dafür die heilige Eiche umgehauen hat und dann eben nicht vom Blitz erschlagen worden ist. Schwupp, war das Prestige dieser Baumgottheit weg. Es mag also so sein, dass das ein Grund ist. Aber ein anderer Grund, der wichtiger ist, ist, dass die einzigen Götter der monotheistischen Religion politische Götter sind, Nationalgötter, Götter eines Volkes, Götter eines Staates. Sie haben also auch zur Voraussetzung, dass es schon Klassengesellschaft gibt, entwickelte gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass ein Teil der Gesellschaft mit der Verwaltung der Angelegenheiten der Gemeinschaft befasst, mit Kriegshandwerk, mit Nachdenken, mit dem Organisieren von Gemeinschaftsevents und Ritualen, während der andere Teil der Gesellschaft damit beschäftigt ist, die Lebensmittel für die Gesellschaft insgesamt herzustellen. Dieser politische Gott, dieser einzige Gott, ist also Ausdruck des Gewaltmonopols, des Prestiges und der Funktion dieser entstehenden Klassenstaaten. Natürlich auch im Gegensatz zu anderen Nationen, anderen Völkern, anderen Klassenstaaten. Gott wird zur personifizierten Gerichtsbarkeit der menschlichen Gesellschaft und hat als solcher Macht über Leben und Tod. Der eine Gott, dem alles untertan ist, entspricht einer Wirklichkeit, in der der Mensch gewissermaßen schon von sich selbst überwältigt ist. Der Mensch muss sich selbst nicht nur das höchste Wesen sein, er muss sich selbst auch ein unheimliches Wesen geworden sein, um seine Vorstellung von höchsten Wesen in einem Yahweh oder Allah zu verkörpern. So, im nächsten Teil meiner Einleitung geht es um die Frage der Kritik der religiösen Vorstellungen. Ich glaube, am einfachsten zu verstehende Keim aller Kritik von Religionen ist die Vielheit der Religion, der religiöse Pluralismus. Mit der Zunahme des Verkehrs von Menschen verschiedener Kulturkreise nimmt das Bewusstsein zu, dass es viele einzige religiöse Wahrheiten gibt. Es fördert den Zweifel, denn es liegt nahe. Wäre ich woanders geboren oder mit anderen Menschen aufgewachsen, würde ich wohl etwas anderes glauben. Ich bin zum Beispiel in Belgien aufgewachsen, meine Mutter war sehr streng Katholikin und bin katholisch erzogen worden. Ein Schulfreund von mir, der auf den Namen Gaskar Ibrahim gehört hat, der war zum Beispiel in Indonesien aufgewachsen und ist eben als Moslem erzogen worden. Der Vorzug des Feuerbachschen religionskritischen Ansatzes ist, dass er das sagt, was auch alle Religionen und alle Theologen sagen. Die religiösen Vorstellungen sind alle Menschenwerk, bloß meine eigenen nicht. Feuerbach verzichtet nur darauf, eine Religion von dieser Diagnose auszunehmen. Wichtig scheint mir als nächste Aussage, über die nachzudenken ist, wenn man Religionskritik treiben will, dass die Entwicklung der Kritik an religiösen Vorstellungen im religiösen oder im religiös geprägten Denken selbst einsetzt. Also nicht von außen, einfach von außen herantritt, zum Beispiel vom Standpunkt einer anderen Religion oder vom Standpunkt der Leugnung der Dogmen der betreffenden Religion, sondern ausgehend von den Widersprüchen in der offiziellen Lehre der betreffenden Religion. Eingebung und Offenbarung, heilige Schriften, kanonisierte Wahrheiten prägen den Inhalt der großen sogenannten Weltreligionen. Die Vorformen der vernunftbestimmten aufklärerischen Religionskritik haben sich im religiösen Denken selbst entwickelt. In der Frühscholastik meldet sich der Verstand zu Wort und somit war sie eine Vorform der Aufklärung. Wir sind jetzt also so ungefähr im 12. Jahrhundert. Durch Aneignung eines Teils der arabischen Gelehrsamkeit rezipierten die christlichen Gelehrten, Mönche oder Kleriker, wie man das damals so nannte, wichtige Teile der antiken Philosophie. Im 12. Jahrhundert stellte der 1109 geborene Anselm von Canterbury sein stolzes Credo und Ut Intelligam, ich glaube, damit ich verstehe, gegen das apologetische Motto Creo quia absurdum, ich glaube eben, weil es widersinnig ist. Auch für Anselm blieb die Wahrheit als Glaubensinhalt offenbart, aber nicht im Widerspruch zu den Einsichten des menschlichen Verstands. Der brillanteste und bekannteste der Frühscholastiker des 12. Jahrhunderts war Petrus Abelardus, Pierre Abelard, der in Paris als Kleriker lehrte, viel Zulauf hatte und in scharfen Konflikt mit den konservativen Strömungen der Theologie seiner Zeit geriet. Sein Hauptwerk trägt den bezeichneten Titel Sic et Non, Ja und Nein. Die Aussagen der Bibel und der Kirchenväter galten als unanfechtbar. Peter Abelard stellte das nicht direkt in Frage, er stellte aber Aussagen dieser Autoritäten zu wichtigen Fragen nebeneinander und zeigte, dass sie einander widersprachen. In solchen Fällen, sagt er, müssen wir mit unserem gottgegebenen Verstand selbst urteilen, was richtig und falsch ist. Denn Gott muss sich ja was dabei gedacht haben, als er uns unseren Verstand gegeben hat. Wir müssen uns also dieses Verstandes bedienen, um das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Die ausgereifte Hochscholastik, Thomas von Aquin war der berühmteste Vertreter, brachte im 13. Jahrhundert die systematische Vollendung dieser kritischen Arbeit, aber auch ihre Erstarrung. An die Stelle des kühnen Suchens im 12. Jahrhundert trat ein Lehrgebäude mit universalem Anspruch. Übrigens ist, ich weiß ja, Scholastik ist mehr oder weniger ein Schimpfwort geworden später. Man denkt an die Haarspaltereien, an diese Auseinandersetzungen im Medium des Begriffs und auch nicht zu Unrecht. Aber es ist auch nicht allzu viel Überheblichkeit über den damaligen Denkern angebracht. Zum Beispiel ihr sogenannter Universalienstreit zwischen Begriffsrealismus oder Essentialismus und Nominalismus ist im Grunde bis heute nicht endgültig geklärt. Für die Begriffsrealisten kam den Begriffen Selbstwahrheit zu, da sie das Wesen der Erscheinungen ausdrücken, also die eigentliche Wirklichkeit. Das wurde auch für die sogenannten Gottesbeweise der Scholastik benutzt, zum Beispiel so, da wir den Begriff von Gott als dem höchsten Wesen haben, muss es diesen Gott auch geben. Für die Nominalisten hingegen waren die Begriffe wie Etiketten, die den Erscheinungen aufgeklebt werden. Es gibt demnach keine innere Beziehung zwischen dem Wort und dem mit einem Wort bezeichneten Erscheinungen. Schon im 11. Jahrhundert vertrat der 1092 von einer Synode verurteilte Rossellinus von Compiègne, gestützt auf den Nominalismus, Gott, Vater und Sohn bildeten keine Dreieinigkeit, sondern nur eine Dreiheit göttlicher Wesen. Es liegt auf der Hand, dass für uns heute der Nominalismus moderner und zutreffender klingt. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. In Wirklichkeit gibt es menschliche Erkenntnis immer nur in einer Weise, die bereits durch Begriffe vermittelt ist. Manche mögen meinen, modernere philosophische Diskussionen hätten dieses Problem restlos geklärt. Nach meinem Gefühl ist das keineswegs so. In der Folgezeit, wir nähern uns jetzt dem 16. und dem 17. Jahrhundert, erobert der Verstand immer neues Terrain. Und zwar auf zwei ganz verschiedenen Gebieten, die gleichzeitig auch zwei verschiedene Traditionslinien der Religionskritik und der Aufklärung begründet haben. Für die eine steht der 1591 geborene Francis Bacon. Er war der Meinung, dass Gott und mithin die christlichen Glaubensinhalte und die kirchlichen Instanzen darüber entscheiden, was wir zu tun und zu lassen und wie wir uns zu benehmen haben. Das war für ihn durch Offenbarung und Glauben geklärt. Da wollte er auch nicht dran kratzen. Andererseits gehörte es zu der von ihm entwickelten kritischen Idolenlehre, sich nicht durch Überlieferungen davon abhalten zu lassen, vorurteilsfrei zu beobachten und zu untersuchen, was sich an natürlichen Prozessen abspielt. Auch wenn in der Bibel steht es welche in der Bibel, oder in späteren Schriften, was mehr, dass die Sonne sich um die Erde dreht, wenn wir feststellen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dann vertreten wir das auch. Für die Erkenntnis der Natur erklärte Bacon den menschlichen Verstand zur höchsten Instanz. Marx nannte ihn daher den Stammvater der modernen Naturwissenschaften. Andere Aufklärer wie Pierre Weyl, 1647 bis 1706, und vor allem Giambattista Vico, 1668 bis 1744, waren der entgegengesetzten Meinung. Sie meinten, da Gott die Natur geschaffen hat, dürfte es Menschen nicht möglich sein, sie wirklich und vollständig zu erkennen. Die menschliche Ideengeschichte und die Geschichte der Menschen und ihrer Gesellschaften sind aber Menschenwerk und daher von Menschen erkennbar. Damit machten Bale und Vico dem Verstand ein anderes Terrain frei und können als Stammväter der kritischen Beschäftigung mit den menschlichen Ideen und der menschlichen Gesellschaft betrachtet werden. Sie gehören zu dem Zweig der Aufklärung, dessen Ansätze unter anderem zu Feuerbach und zu Marx und Engels führten. In der Aufklärung selbst gab es ganz verschiedene Argumentationsmuster, die meiner Meinung nach alle ihre Berechtigung hatten, aber doch alle auch unzureichend waren. Die erste Form der Religionskritik, die ich auch selber kennengelernt habe, als ich mit 13, 14 Jahren angefangen habe, meinem Religionslehrer, einem Jesuitenpater, kritische Fragen zu stellen, ist moralische Religionskritik. Religionskritik, moralische Religionskritik, das ist zum Beispiel die Frage, wenn Gott doch gleichzeitig allgütig und allmächtig ist, wie kommt es dann, dass es so viel Leid und Ungerechtigkeit in der Welt gibt? Und mein Jesuitenpater, der hörte übrigens auf den Namen Dole, genau, Pater Dole, der hat mir darauf geantwortet, Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Das hatte mich nicht unbedingt überzeugt, aber später habe ich dann gelesen, in Wirklichkeit hat die religiöse Apologetik auf diese Kritik durchaus antworten können, insbesondere in jesuitischer Weise übrigens. Das entscheidende Argument gegen diese moralische Religionskritik ist immer das Argument der Freiheit, und zwar der Freiheit im Sinne der Entscheidungsfreiheit von Menschen. In der Tat, wollte Gott Menschen schaffen und nicht seelenlose Marionetten, dann muss er ihnen die Wahlfreiheit lassen, sich für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Und so ist das Böse in die Welt gekommen. Er wollte halt keine gefühllose Automatenwelt und hat deshalb auch die Affizierbarkeit der Wesen, der Lebewesen für Reize geschaffen. Denn sonst gäbe es, wie gesagt, auch nur Automaten und keine Wesen, die Lust, deshalb auch Schmerz, die Glück, deshalb auch Leid empfinden können. Ein zweiter Strang, auch relativ kindlicher Art von Religionskritik, die aber auch immer wieder von Erwachsenen vertreten worden ist, von Most zum Beispiel, auch von Bakunin und anderen, ist der Verweis auf die Absurdität der Glaubensinhalte. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Welt und Mensch als erschaffen widerspricht eigentlich der geziemenden Wertschätzung der Erde. Also wenn die Erde ein Artefakt wäre, wenn wir Menschen alle Artefakte wären, widerspricht das nach meinem Gefühl auch der Menschenwürde. Wir sind eben keine Machwerke. Und solche Inhalte wie die jungfräuliche Geburt, die Gottessohnschaft, die Auferstehung des Leibes, das Verzehren der Gottheit als Hostie, überhaupt die ganzen Wunder, egal ob größere oder kleinere, wie absurd ist das doch alles. Doch sind die Glaubensinhalte nicht erklärt, ihr Sinn und ihre innere Wahrheit nicht erfasst, bloß deshalb, weil man sich über sie lustig machen kann. Nun gibt es einen anderen Strang der Aufklärung, der eher zynischer ist und den ich funktionale Religionskritik genannt habe. Zum Beispiel, François-Marie Arouet, besser bekannt unter seinem Pseudonym Voltaire, meinte, wenn es Gott nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Auch Voltaire war Religionskritiker, aber trotzdem kein Gegner der Religion. So hat auch Thomas Hobbes, dessen Hauptwerk der Leviathan 1651 erschien, nicht an die Glaubensinhalte der christlichen Religion oder überhaupt einer Religion geglaubt, aber doch die Religion für nützlich und notwendig erklärt.
im Interesse der Herrschenden. Denn die Religion erspart es, die arbeitenden Massen immer und dauernd durch unmittelbare Gewalt in Schach zu halten. Diese funktionale Religionskritik freier Geister, wie Nietzsche das genannt hat, im Dienst der Herrschenden, geht mit demselben Gestus des Durchschauens, des Durchblickens und des Entlarvens einher wie die Kritik anderer Aufklärer. Diese Denker machen sich keine Illusionen. Sie decken Irrtümer auf, setzen gegen Vorurteile ihr Verstandesurteil. Noch die Argumente, mit denen sie die Religion verteidigen, würden der Religion allerdings schlecht bekommen, wenn diese Argumente allgemeingut würden. Diese Denker gehen also immer von einer Teilung der Gesellschaft aus. Nur ein kleiner privilegierter Teil der Gesellschaft ist reif für die höheren Einsichten, der Rest muss unmündig gehalten werden. Die Tugend solcher Aufklärer ist übrigens amoralischer Natur. Sie ist Top-Tugend im Renaissance-Stil, Virtu. Tüchtigkeit im Sinne der Schrift Il Principe von Machiavelli, wo der gute Fürst nur derjenige ist, der sich durchsetzt. Das ist der Verstand im Dienste der höheren, der Herrenmenschen, die dezisionistische, moralinfreie, wie der Nietzsche zitiert, Haltung, jenseits von Gut und Böse, von Sorel, Pareto, Nietzsche und den ganzen präfaschistischen Denkern. Mit ganz umgekehrtem moralischen Impuls, trotz ähnlicher Diagnose, greift die Priestertumstheorie die Herrschenden an und die Pfaffen, die sich um des eigenen Vorteils willen in deren Dienst stellen. Die religiösen Inhalte werden so zu ebenso vielen Betrugsmanövern erklärt. Auch hier wieder haben wir die Teilung der Gesellschaft, aber hier die Teilung der Gesellschaft in Betrügene und Betrogene, in Leithammel und Gelackmeierte. Auch das hat alles seine Berechtigung. Wir hatten ja hier in Deutschland mit dem leider vor nicht allzu langer Zeit verstorbenen Karl-Heinz Deschner sozusagen die Pfaffenfresserei auf höchstem Niveau und wollen sie auch nicht missen, alleine schon wegen dem Unterhaltungswert. Allerdings ist das nicht Religionskritik im engeren Sinne des Wortes, sondern Innenkirchenkritik, Kritik an den Betrügereien, Machenschaften und Verbrechen der hohen Würdenträger der christlichen Kirchen. Diese Art von Kritik hat oft zu Erneuerungsbewegungen geführt, die nicht gegen die Religion gerichtet waren, sondern wieder zurück wollten zu unverfälschter Religion und ursprünglicher, selbstgewisser und moralisch einwandfreier Art und Weise, die Religion auszuleben. Die der Priestertrugstheorie zugrunde liegende Teilung der Gesellschaft in Betrogene und Betrüger ist eine zu einfache und nicht wirklich zutreffende Vorstellung. Wenn das nämlich so wäre, dann wäre Revolution in der Tat einfach. Wir müssten nur, wie in dem guten alten Science-Fiction-Film, auf die Straße laufen und schreien, Soylent Green ist Menschenfleisch. Und das ganze auf Betrug beruhende System würde umgehend zusammenkrachen. In Wirklichkeit stellt, so sehr es auch Betrug und Betrüger, Zyniker und Empörte gibt, die religiöse Befangenheit einen gefühlsmäßig verankerten Bewusstseinsstand dar, der sich nicht in entlarvte Betrugsmanöver auflösen lässt. Auch wenn man sich, wie manche auch der zeitgenössischen Religionskritiker, die im Gegensatz zu mir dann auch immer gleich Bestseller schreiben, weshalb ich neidisch auf sie bin, versuchen oft, sich auf den Fortschritt der Naturwissenschaften zu stützen, um religiöse Dogmen in Frage zu stellen oder zu widerlegen. Ich halte das für keine besonders fruchtbare Übung, denn Gott findet immer neue Verstecke und Schlupfwinkel im Unerkannten, wenn ich in der Höhe, dann eben in der Tiefe, wenn ich im Himmel, dann in unfasslichen Weiten und im unfasslich Kleinen. Eine weitere Art von Irrweg sind die verweltlichten Verstandesformen der Religion. Man erinnere sich an die Französische Revolution und ihre Installierung des Kultes des höchsten Wesens, der sich nicht lange halten konnte. Massenhaft geglaubte religiöse Inhalte und massenhaft praktizierte Religiosität brauchen sinnliche Fassbarkeit und bildhafte Konkretion. Ein Gott ohne Eigenschaften und ohne Geschichte seiner Beziehung zu den Menschen ist kein Gott für Menschen. Und deshalb betrachte ich die Kritik, die kritischen Denkmuster, die Feuerbach entwickelt hat im 19. Jahrhundert, als kopernikanische Wende der Religionskritik. Sein wichtigstes Schlagwort ist Homo hominin Deus, mit der Betonung auf dem ersten Wort. Der Mensch ist des Menschen Gott. Nicht einfach äußerliches Ablehnen und Verwerfen der religiösen Inhalte, sondern gleichzeitig einfühlendes Verstehen, Entziffern, und gleichzeitig aber restloses Erklären. Feuerbach entzifferte die religiösen Inhalte als Projektion des menschlichen Wesens, als indirekte und unbewusste Selbstverherrlichung der Menschen, als Ausdruck ihrer innigsten Wünsche und tiefsten Bedürfnisse. Und in diesem Sinne lässt er alle religiösen Inhalte, insbesondere des christlichen Glaubens, in dem er ja aufgewachsen war und der seiner Umgebung entsprochen hat, Revue passieren und führt sie alle auf diese menschlichen Bedürfnisse, Wünsche und Projektionen zurück. Zum Beispiel der nur existierende und der nur moralisch vollkommene Gott genügt den sich ihrer Unvollkommenheiten bewussten Menschen nicht. Er ist ihnen zu kühl und zu fern. Obwohl die moralischen Maßstäbe, die Gott setzt, im Grunde genommen auch von den Menschen gesetzt werden. Sonst könnten sie nicht daran glauben. Die Projektion muss aber näher an den Menschen herangeholt werden. Daher rührt Gottes Liebe zu den Menschen, diese ihrer selbst nicht bewusste Eigenliebe der Menschen. In ihrer Zuspitzung wird die Liebe Gottes zu den Menschen der Gottes- und Menschensohn, der sich für einen Menschen aufopfert. Oft ist Feuerbach auch ziemlich unterhaltsam zu lesen, denn es ist schade, dass er nicht mehr so viel gelesen wird. Er sagt zum Beispiel, die Menschen feiern zu Recht das ihnen so nötige Brot und seine gemeinsame Einnahme als konstitutiv für ihre Leiblichkeit und für ihr Wohlbefinden. Nur leider engen sie diese menschliche Wahrheit zu Unrecht auf das nur scheinbare gemeinschaftliche Mahl des christlichen Abendmahls ein. Und so feiern die Menschen zu Recht die reinigende und damit auch sittliche Heilkraft des Wassers. Mit der christlichen Taufe aber, so merkt er ironisch an, schaffen sie die schädliche Illusion, diese reinigende Kraft des Wassers erschließe sich durch einmaligen Gebrauch. Nach dem Tode im Jenseits fängt das wirkliche Leben für die wahren Gläubigen erst an. Je konsequenter sie in ihrem Glauben sind, desto weltflüchtiger und lebensabgewandter müssen sie sein. Im Jenseits sind die Menschen alle gleich, also braucht der tiefgläubige Christ keine politische Aktivität für Gleichheit im Diesseits. Er hat ja schon seine Republik im Himmel, sagt Feuerbach. Feuerbach zeigt die überragende Bedeutung der Mittlerwesen zwischen Gott und Menschen. Das Mittlerwesen ist entscheidend und somit ist Jesus Christus als Gottmensch der eigentliche Gott der Christen. In ihm kommt der verborgene menschliche Sinn der Religion sinnfällig zum Ausdruck. Gerade der Katholizismus mit seiner Gottesmutter, mit seinen Sendboten aus der Schar der Engel und mit seinen Legionen von Heiligen kennt sehr viele Mittlerwesen. Es gibt sie, weil es einfacher ist, sich mit recht profanen persönlichen Wünschen an den dem Kinde doch näherstehenden heiligen Nikolaus zu wenden, als direkt an Gott oder den gestrengen Gottvater. Der entscheidende Inhalt der Religion, den Feuerbach aufbewahren wissen möchte, liegt im Gebet. So sagt er in seinem Wesen des Christentums. Die positive, wahre Bedeutung und Lehre der Religion ist, Mensch, gehe in dich, sei bei dir und in dir selbst zu Hause, sammle dich, bete. Beten heißt, sich sammeln, dem zerstreuenden Dialog des Lebens in den ernsten Monolog der Selbstbesinnung übersetzen. Hierin stimmt die Philosophie mit der Religion überein. Hierin und nur hierin allein liegt die sittliche Heilkraft und die theoretische Wahrheit der Religion. Feuerbach sieht das Gebet als den vorgestellten Dialog eines Menschen mit Gott als Dialog des Menschen mit seinem eigenen Gemüt. Nur in dieser Weise können Menschen ihren wahren Wünschen nachspüren und erkennen, wie sie in Wirklichkeit leben wollen. Dafür ist es von Vorteil, sich dessen bewusst zu sein, an wen man sich im Gebet in Wirklichkeit wendet. Bereits mit seiner ersten selbstständigen Frühschrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, die er zwar anonym verfasst hat, unter Pseudonym, ist aber denunziert worden, hat Feuerbach seine akademische Karriere torpediert. Gottlob hat er dann aber eine Porzellanfabrikantentochter geheiratet und konnte, bis er dann wieder verarmte in seinen 70er Jahren, in so einem schönen Turm sitzen und seine ganzen religionskritischen Schriften ungestört schreiben. Er hat in dieser Frühschrift gesagt, Leben ist Qualität und notwendig begrenzt. Ewiges Leben kann nur qualitätslos und darum ewige Langeweile sein. Die Menschen wünschen sich ein langes Leben, möglichst ohne Krankheiten und Beschwerden. Nicht umsonst erscheinen die unsterblichen Götter in Gestalten von Schönheit, Kraft und Jugend. Das verweist aber auch darauf, dass der Wunsch nach einem ewigen Leben im Gegensatz zu dem Eindruck, den man in einer christlichen Umgebung haben kann, keineswegs universal ist. Im Buddhismus ist es geradezu umgekehrt. In ihm wird der Ausbruch aus dem Rad der Wiedergeburten angestrebt. Das Eingehen ins Weltganze ist das Ziel. Endlich ohne Wunsch und Begehren, ohne Lust und Leid, ohne Zwiespalt sein. Das erreichen wir freilich alle ohne weitere Mühe. In der Regel eher früher, als uns recht ist. In seinen Thesen zu Feuerbach fragt Karl Marx, woher eigentlich dieses Bedürfnis kommt, das Feuerbach der Religion zugrunde legt. Dieses Bedürfnis nach einer zweiten überirdischen Welt hinter der irdischen Welt. Immer wie Band 3, Seite 6, das ist also aus den berühmten Thesen über Feuerbach. Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdoppelung der Welt in eine religiöse und in eine weltliche aus. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber, dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also in sich sowohl in dem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Die Rücknahme der religiösen Projektion als Ergebnis der verstandesmäßigen Einsicht einzelner Menschen genügt Marx nicht. In der Gesellschaft insgesamt gelingt sie nur im Rahmen einer revolutionären Praxis, die die Entfremdung der menschlichen Wesen, der Menschen vom menschlichen Wesen und seinen Potenzialen aufhebt und dadurch dem religiösen Bedürfnis seine Grundlage entzieht. So schreibt Marx in seiner schönen Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das Fundament der religiösen Kritik ist, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außerhalb der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religionen, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Für Marx geht es nicht einfach um die Ablehnung der Religion, sondern sehr viel mehr um die Ablehnung der Zustände, die der Religion bedürfen. Das religiöse Elend, sagt er, ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes, und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Ein solches Herangehen an die Religion passt übrigens nicht gut zum antireligiösen Eifer und schon gar nicht zur Verfolgung religiöser Menschen. Wie Feuerbach sahen auch Marx und Engels sich nicht als Atheisten. Alle drei hielten den Gegensatz von Theismus und Atheismus schon im 19. Jahrhundert für eine überholte Fragestellung vergangener Jahrhunderte. Menschen, denen die Verhältnisse, in denen sie leben, nicht die Möglichkeit einräumt, von ihrem Leben, von ihrer Tätigkeit und von ihren Zielen in diesem Leben begeistert zu sein, würden nur dumpf vor sich hin vegetieren, wenn sie nicht Ersatz und Ablenkung in Illusionen oder wie ich in anderen Betäubungsmitteln suchen würden. Es wäre unmenschlich, ihnen das ersatzlos wegnehmen zu wollen. Deshalb sagte Marx, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist und so weiter und so weiter. Ich möchte hinzufügen, dass bei Marx und auch bei Engels die Religion nicht nur auftaucht in den Texten, wo sie sich damit befassen oder unmittelbar auseinandersetzen, sondern auch in der Kritik der politischen Ökonomie, zum Beispiel Und insbesondere in MEW 23, also Kapital Band 1, in dem Kapitel über Waren- und Geldfetischismus. Da tauchen diese Feuerbachschen kritischen Denkmuster bei Marx wieder auf. Die Waren, das Geld als die Erzware und die von den Handlungen der Menschen hervorgerufenen sachlichen Realitäten des Marktes, treten dort als die eigentlichen Akteure auf und die Menschen als Objekte, als Opfer der Sachen, die sie selbst gemacht haben. Das ähnelt der Verdoppelung durch die religiösen Projektionen und macht die Menschen zu Diener einer neuen Art von Gottheit, die aus ihrem eigenen Handeln entstanden ist. So entsteht eine Art zweiter Natur, von der die Menschen und ihre Geschicke abhängig sind. Ihre bewusst durchgeführten Einzelhandlungen schaffen ein Gesamtergebnis, das sie nicht kontrollieren können und dem sie deshalb ausgeliefert sind. Nur handelt es sich hier nicht um Projektionen bloß in den Köpfen, sondern um Realabstraktionen, die nur aufgehoben werden können, indem die Menschen die gesellschaftliche Produktion unter ihre gemeinschaftliche bewusste Kontrolle nehmen. Ein zweiter Strang, in dem die Ideen und die Impulse von Feuerbach aufgegriffen worden sind, ist die Psychoanalyse und Sigmund Freud. Und dabei meine ich eigentlich nicht hauptsächlich die Schriften, in denen Freud sich explizit mit Religion auseinandersetzt, weil bei diesen Schriften, wie der Mann Moses und anderen, springt ins Auge, dass Freud mit der Frühgeschichte der Menschheit sehr spekulativ umgeht. Ne? Und es gibt ja diesen Scherz von Franz Josef Degenhardt in einem seiner Lieder, wo er sagt, guck mal, auch Freud kommt ja auf seine Weise zum Ergebnis, dass die Güter und die Produktionsmittel gleich verteilt werden müssen. Denn er sagt ja, wir hätten also den Vater gefressen, die Töchter und Mütter genommen, bloß, da haben aber einige von uns zu wenig abbekommen. Ne? Und dann der schöne Refrain, ich bin einer, der nie genug gehabt hat, ich habe immer noch Angst, ich werde nicht satt. Aber besonders interessant scheint mir die Religionskritik von Freud und sehr, sehr nah an Feuerbach mit dem Aufgreifen dieses kritischen Denkmusters der Projektionen bei seinen therapeutischen Ansätzen, bei seinen Vorschlägen und Praxis zur Therapie der Neurosen. Das ist doch sehr, sehr naheliegend in dem Gottvater der christlichen Religion. Wir können in der Diskussion vielleicht mal auf die Unterschiede eingehen, die es dazu im Islam gibt und ob da diese kritischen Denkmuster nicht mehr greifen, mit seinem Bilderverbot und seinem Verbot eben bildlicher Vorstellungen Allahs. Aber das ist doch wirklich sehr naheliegend, vor allem wenn man den Vater der patriarchalischen Kleinfamilie in Wien in der Zeit von Freud vor Augen hat und dann auch im Kleinbürgertum natürlich. Diese Gestalt hat natürlich extreme Ähnlichkeit mit dem Bild vom autoritären, aber auch liebevollen, halt eben von diesem Patriarchen, von diesem Gottvater. Und was auch eben eine Parallele ist, sagen wir, mit diesem Ansatz von Marx und ähnlich Denkenden, ich will jetzt auch kein Idol draus machen, und dem Ansatz von Freud, ist, dass halt bei solchen sozialistischen Revolutionären die untersuchten Objekte nicht einfach Objekte sind, sondern gedacht sind als Wesen, die selber zu Subjekten werden. Bei Marx zu Subjekten der gesellschaftlichen Wirklichkeit und Entwicklung und bei Freud eben zu Subjekten, zu bewussten Subjekten ihrer oder wenigstens bewussteren Subjekteren ihres eigenen Lebensschicksals. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch 1980 noch, als ich meine Magisterarbeit zu Feuerbach geschrieben hatte, schien das Thema so ein bisschen abseitig zu sein. Es gab so ein Gefühl, was weiß ich, man fliegt zum Mond und so weiter, Aufklärung, Säkularisierung, Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnisse, hat eigentlich diese Problematik mehr oder weniger erledigt. Ne? Die Kirchen haben ja auch immer mal Probleme mit dem Nachwuchs. Es geht immer weniger Leute in die Kirche. Früher, als ich Kind war, war es nicht so, dass die Frauen in die Kirche gingen, die Männer dann in die Kneipe und die war ja direkt nebenan und so weiter. Aber Wenn wir heute gucken, also seit 20 Jahren, aber sagen wir immer mehr zugespitzt, dann sehen wir, dass wenn auch der Einfluss dieser großen Glaubensgemeinschaften abnimmt, die Religiosität eher zunimmt. Und gerade in ihren sektiererischen, fundamentalistischen, fanatischen und gewalttätigen Formen, übrigens keineswegs, wenn man sich zu sehr zum Opfer der großen Medien macht und was sie gerne problematisieren, ist dieses Phänomen ja keineswegs auf den Islam beschränkt. Ja, man muss nur gucken, wie es in Lateinamerika aussieht, ja, wo früher in den 70er Jahren enge Verbündete, sag mal, weltlich denkender, marxistisch, anarchistisch oder sonst wie revolutionär halt Theologie der Befreiung, linke Katholiken waren. Da ist heute Vormarsch protestantischer Sekten vom Feinsten, von Erweckungspredigern, die aus Amiland kommen. Und in den USA selber ist auch diese Art von christlichem Fundamentalismus immer stärker geworden, die letzten 20, 30 Jahre immer stärker. Es wird auch oft ausgeblendet, auch jetzt Weltreligionen, die man so als Inbegriff der Sanftmut sieht, weil sie lehren, dass man auch keinen Käfer am Wegesrand zertreten darf, wie der Buddhismus oder Hinduismus auch. Sie sind auch hervorgetreten durch massive, gewalttätige, pogromartige Verfolgungen anderer Religionsgemeinschaften, gerade auch von Muslimen. Ihr wisst das alles. Es hat also da niemand das Privileg. Und jetzt ist halt die Frage der Diskussion, wie das kommt. Meiner Meinung nach, oder mein Vorschlag, das zu interpretieren, ist, dass das korreliert, dass das einhergeht mit der Zersetzung von Hoffnungen auf weltliche Formen der Selbstbefreiung aus Elend, Ausbeutung und Unterdrückung. Egal, ob das verbunden ist, sagen wir, mit den befreiungsnationalistischen Strömungen in wichtigen Teilen der Dritten Welt oder der ärmeren Länder, sagen wir auch der arabischen Welt zum Beispiel oder von Schwarzafrika, Nordafrika und natürlich auch der sozialistischen und kommunistischen Strömungen weltweit. Erinnern wir uns an diese Diagnose von Marx, Kritik des Jammertals. Je verzweifelter die Lage im Jammertal, desto stärker das Klammern an das illusorische Glück. Und zwar gerade ein illusorisches Glück, das ist eben nicht diese laue, konformistische Scheinreligiosität, ne, der meisten Christen oder der meisten Muslime oder der meisten Buddhisten, sondern eben dieses restlose, begeisterte Aufgehen in den angenommenen Glaubensinhalten einer bestimmten Religion oder einer bestimmten Version dieser Religion. Angesichts dieser Entwicklung hielt ich es für fatal, hinter Feuerbach, Marx, Freud und Vergleichbare zurückzufallen und sich auf die unzureichenden religionskritischen Argumentationsmuster der alten Aufklärung zurückzuziehen, die es vor ihnen gab. Gerade das aber geschieht oft und ist auch meistens charakteristisch für mehr oder weniger reißerische religionskritische Bücher in hoher Auflage, wie Watson oder Higgins oder was weiß ich. Hinzu kommt dann oft noch die zu den Interessen der Westmächte so gut passende Verengung auf die Denunziation islamischer Fundamentalisten. Religionskritik darf nicht zum Hindernis dafür werden, mit religiösen Menschen gemeinsam gegen Ausbeutung und Unterdrückung vorzugehen. Erbarmungslosigkeit gegen die gewerblichen Nutznießer des Glaubens muss einhergehen mit einfühlendem Verstehen für die religiösen Gefühle der Menschen. Die Selbstbefreiung aus Ausbeutung und Unterdrückung in der Perspektive einer universalen Emanzipation ist mit den Ideen des revolutionären Sozialismus verbunden. Das ist aber heutzutage keineswegs mehr Mode. Die Bilanz des sogenannten realen Sozialismus ist verheerend. Möglicherweise nicht so sehr, weil er gescheitert ist, sondern vielleicht vor allem, weil seine gesellschaftliche Realität so weit vom ursprünglichen emanzipatorischen Anspruch entfernt war. Darum gibt es eine Glaubwürdigkeitskrise der sozialistischen Idee, die noch lange nicht überwunden ist. Es gibt aber auch verweltlichte Formen von Vertröstungsideologien. Plackerei, Selbstaufopferung, Entbehrungen heute sollen kompensiert werden vom Bild des kommunistischen Paradieses auf Erden morgen oder übermorgen. Wer sich aber heute für den politischen Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt, für die Umwälzung der bestehenden Verhältnisse, für den Sturz der Macht des Kapitals, für eine sozialistische Demokratie statt der mehr oder eher immer weniger demokratisch verfassten Staaten, die im Dienst des Kapitals stehen, entscheidet sich nicht für die Selbstaufopferung zugunsten der Vision einer Gesellschaft befreiter Enkel, obwohl man das natürlich auch gerne hätte. Die Entscheidung betrifft vielmehr die Frage, wie man hier und heute leben will. Darauf müssen wir uns besinnen. Auf das Unglück anderer Menschen kann wirkliches menschliches Glück nicht aufgebaut werden. In jedem Falle gilt die marxische Version des kategorischen Imperativs, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Unser Glaubensbekenntnis könnte sein, heilig das Wasser, heilig das Brot, heilig aber auch der Wein. Heilig aller Menschen Brauch, und was ihn durchbricht, ist heilig auch. Dankeschön.